Das sind dann meistens die Themen, die wir dann als Bank, und da empfehlen wir auch immer wirklich oft eine Dreierkonferenz, wo man sagt, okay, wir sitzen mit dem Arzt, dem Steuerberater auch gerne zusammen und machen uns da gemeinsam Gedanken.
Wo ist denn jetzt der wesentliche Unterschied zwischen euch als Finanzierungsberater im Vergleich zum Steuerberater? Also wo ist denn da so die Grenze? Weil für mich verschwimmt das oft so ein bisschen, weil der Steuerberater natürlich viel Expertise mitbringt und ihr als Bank natürlich auch, aber jeder auf unterschiedliche Art und Weise seine Erfahrung wahrscheinlich einbringt.
Naja, der Steuerberater ist eben da der wichtigste Mensch, wenn es eben auch darum geht, zum Beispiel zu sagen, was wird denn nächstes Jahr an Steuern auf mich zukommen. Mhm. Auch das ist immer ein wichtiger Tipp, den ich letztendlich den Ärzten immer mitgeben möchte, ist wirklich rechtzeitig die Buchhaltung auch zu machen.
Ich freue mich, dass ich heute wieder ein ganz spannendes Thema besprechen kann, und zwar geht es heute um das Thema finanzielle Bildung für Ärztinnen. Finanzielle Bildung ist ja oftmals für Ärztinnen ein etwas blinder Fleck, dabei ist er gerade in der Selbstständigkeit mit einer eigenen Ordination ganz entscheidend. Themen wie Cashflow, Rücklagen oder Investitionen spielen eine große Rolle für langfristigen finanziellen Erfolg. Und darüber spreche ich heute mit dem Bereichsleiter der Hypoärzte-Kunden, Marcel Kolbe-Derke. Er ist eben auf das Thema finanzielle Bildung für Ärzte und Ärztinnen spezialisiert, und ich freue mich irrsinnig, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, lieber Marcel.
Danke, liebe Steffi, danke für die Einladung. Ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Marcel, warum ist denn jetzt die finanzielle Bildung speziell für Ärztinnen in der Selbstständigkeit so wichtig?
Ja, ich glaube, man darf halt nicht vergessen, dass ich eben in die Selbstständigkeit gehe. Das heißt, ich habe plötzlich eben keinen Chef mehr, ich habe keine Personalabteilung. Ich habe halt letztendlich keinen mehr, der mir einfach mal am 1. des Monats mein Gehalt überweist. Ich muss mich plötzlich um alles selber kümmern. Mhm. Ich habe plötzlich mich auseinanderzusetzen mit der Infrastruktur von meinen Büroräumlichkeiten, um die ich mich selber kümmern muss, oder meine Praxisräumlichkeiten. Ich muss mich um die Reinigung kümmern, ich muss mich eigentlich um alles kümmern. Mhm. Also ich bin plötzlich für alles selber verantwortlich, wofür ich halt als Angestellter letztendlich einen Riesenapparat habe, der mir diese Aufgaben alle abnimmt. Und der Arzt, der jetzt aus der Klinik kommt, der hat sich natürlich mit diesen Themen bisher oftmals überhaupt nicht auseinandergesetzt.
Und die wesentliche Aufgabe von einer gut gehenden Ordination ist ja im Endeffekt, dass man die Finanzen gut im Griff hat, und da kommt es ja ihr ins Spiel. Was sagst du da, welche Basics sollte eben der Arzt, die Ärztin beherrschen, wenn die jetzt sagt, ich starte mit einer kleinen Ordination? Gehen wir jetzt nicht immer gleich von einer Riesenordination aus, sondern wirklich von einer Praxis vielleicht, von einer Ordination mit ein, zwei Mitarbeitern, überschaubaren Kosten für etwaige Geräte. Was ist denn da das Wichtige?
Also ich glaube, wichtig ist es, sich wirklich frühzeitig mit dem Projekt auseinanderzusetzen, frühzeitig sich auch die Spezialisten ins Boot zu holen. Also das heißt für uns immer, die erste Frage ist meistens eben, gibt es eine Prognoserechnung, gibt es einen Steuerberater, mit dem ich das Ganze einfach mal durchgespielt habe, um dann letztendlich auch überhaupt mal in die Planung zu gehen, was brauche ich überhaupt als Startkapital, wie viel Geld ist notwendig. Mache ich das Ganze mit Eigenmitteln, mache ich das Ganze eben fremdfinanziert? Und hierfür ist es wichtig, frühzeitig sich Gedanken zu machen. Und da habe ich oft die Erfahrung, dass der Arzt letztendlich viel geplant hat, aber das Wichtigste dann vergessen hat, nämlich die Finanzierung, und dann oftmals einfach auch unter Zeitdruck gerät.
Aber das heißt, Ärzte, Ärztinnen, die zu euch in die Bank kommen, die haben jetzt zusammengefasst eigentlich einen guten Plan von Leistungen, die sie gerne anbieten wollen. Die wissen auch in etwa, was der Mitbewerb verlangt. Aber wo es oft happert, ist dann, wenn man die Frage zu beantworten hat, brauche ich jetzt das Gerät als Investition oder als Leasing, oder was sind denn am Tagesende die Gesamtkosten, die man aufzudecken hat?
Es sind ja oft auch Basics dahinter, wo es darum geht, wo miete ich mich ein? Will ich das in eigenen Räumlichkeiten machen? Das geht weiter über, und ich meine, da bist ja du der Profi, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, dass ich natürlich auch irgendwie eine Praxisorganisation als Software brauche. Da geht es weiter, Marketing und, und. Also da ist ja ein Riesenapparat dahinter, den ich außerhalb meiner medizinischen Tätigkeit finanzieren muss und können muss.
Um eben beim jeweiligen Bankberater dann glänzen zu können. Ja? Welche Unterlagen sollte denn ein Arzt, eine Ärztin wirklich gut aufbereitet haben, wenn man zum Beispiel sagt, man braucht 100.000 oder 200.000 Euro für die Ordination selbst?
Also ich glaube, das Wichtigste ist am Ende des Tages immer eine Planungs- bzw. Prognoserechnung. Die erstellt in der Regel, macht man das gemeinsam mit dem Steuerberater. Ich meine, dem muss ich natürlich auch sagen, was ich vorhabe. Ich habe in der Regel ja den Markt im Blick. Ich weiß, ob ich jetzt eine Kassenordi übernehme oder ob ich eine Wahlarztordi übernehme. Und dann habe ich ja in der Regel einen Plan, ob ich es eben lease, ob ich es finanziere, ob ich Eigenmittel einbringen möchte, ob es gescheit ist oder nicht gescheit ist. Das sind dann meistens die Themen, die wir dann als Bank, und da empfehlen wir auch immer wirklich oft eine Dreierkonferenz, wo man sagt, okay, wir sitzen mit dem Arzt, dem Steuerberater auch gerne zusammen und machen uns da gemeinsam Gedanken.
Wo ist denn jetzt der wesentliche Unterschied zwischen euch als Finanzierungsberater im Vergleich zum Steuerberater? Also wo ist denn da so die Grenze? Weil für mich verschwimmt das oft so ein bisschen, weil der Steuerberater natürlich viel Expertise mitbringt und ihr als Bank natürlich auch, aber jeder auf unterschiedliche Art und Weise seine Erfahrung wahrscheinlich einbringt.
Naja, der Steuerberater ist eben da der wichtigste Mensch, wenn es eben auch darum geht, zum Beispiel zu sagen, was wird denn nächstes Jahr an Steuern auf mich zukommen. Auch das ist immer ein wichtiger Tipp, den ich letztendlich den Ärzten immer mitgeben möchte, ist wirklich rechtzeitig die Buchhaltung auch zu machen, also nicht zu warten und einmal im Jahr dann die Buchhaltung abzugeben, sondern das wirklich am besten monatlich zu machen, eine vernünftige Prognoserechnung auch zu erstellen für die Steuerzahlungen, weil sonst kommt gerade im zweiten Jahr dann oftmals das böse Erwachen, wenn dann plötzlich eine riesen Steuernachzahlung kommt. Und da ist im Wesentlichen der große Unterschied, dass das natürlich der Steuerberater auch mit den Zahlen, die er zum Beispiel eben auch von der Ärztekammer bekommt, natürlich anders prognostizieren kann, als wir das können. Wir sind dann die, die die Finanzierung darstellen und planen.
Wie gelingt es jetzt, Rücklagen und Investitionen sinnvoll zu planen, ohne den Praxisalltag aus den Augen zu verlieren? Weil ich glaube, um das geht es ja am Tagesende in einer Ordination. Der Arzt, die Ärztin soll ja den Fokus auf das Wesentliche haben, nämlich der Kernkompetenz, das Behandeln der Patienten. Und wie schafft man denn das als Arzt eigentlich ohne der großen betriebswirtschaftlichen Ausbildung? Und wenn ich mir oft überlege, was Ordinationen für einen jährlichen Umsatz machen, dann gleicht das ja eigentlich schon fast einem mittelständischen Unternehmen.
Absolut. Also ich denke, da ist es eben wieder, da wiederhole ich mich, wichtig, in einem engen Austausch zu sein. Das ist mit der Bank, das ist mit den anderen Spezialisten, sich hier letztendlich auszutauschen, Rücklagen zu bilden, indem ich eben sage, ich habe ganz eng zum Beispiel die Steuerzahlungen, meine Personalkosten im Griff und bilde dafür natürlich auch Rücklagen, indem ich halt sage, das ist eben der große Unterschied zu einem Angestellten, dass ich halt auch damit rechnen muss, Nachzahlungen zu haben, Steuernachzahlungen. Ich habe plötzlich Ärztekammerbeiträge, ich habe Sozialversicherungsbeiträge, die ich halt alle selber entrichten muss. Ich muss mich um meine eigene Pension plötzlich kümmern, muss mich um Versicherungen kümmern. Und da muss ich mir halt die Spezialisten ins Boot holen, wenn ich selber sage, okay, ich möchte mich um den Patienten kümmern, das ist mein Job. Und dann muss ich mir halt die Leute auch holen, rechtzeitig holen, um dann letztendlich einfach Geld auch auf die Seite zu legen.
Wie läuft es jetzt ab? Ich bin Ärztin, möchte mich selbstständig machen, habe schon ein bisschen einen Businessplan zusammengeschrieben, auch mit meinem Steuerberater, und habe jetzt einen Bedarf von 150.000 Euro und mir wurde die Hypo empfohlen. Wie gehe ich vor?
Ja, ich mache mir als allererstes mal einen Termin. Mhm. Rechtzeitig, ja. Ganz, ganz wichtig. Also es ist immer schwierig, wenn das Ganze dann mit massivem Zeitdruck besteht. Ich hole mir rechtzeitig einen Termin, bringe hier dann die Unterlagen letztendlich mit und dann machen wir uns gemeinsam eben Gedanken, weil dann habe ich ja auch noch verschiedene Finanzierungsvarianten, ob das jetzt Fixzinskredite sind, ob das variable Kredite sind, ob ich eben Eigenmittel einbringe und das muss
man sich. Was braucht man für Vorlaufzeit in etwa?
Das kommt natürlich jetzt ein bisschen auf die Größe des Projekts an, wenn das natürlich, wie du vorhin gesagt hast, Projekte sind, die sehr, sehr groß sind und ich natürlich dann auch größer planen muss, dann ist es schon gescheit, sich hier, sage ich mal, 2 bis 4 Wochen auf jeden Fall Zeit zu nehmen. Ja.
Ich hätte mir jetzt fast gedacht länger, aber na spannend. Aber grundsätzlich ist zum Empfehlen, ich habe meinen Businessplan fertig und mache mir dann gleich mal einen Termin bei der Bank aus, weil eventuell möchte man sicher.
Genau, wenn ich natürlich rechtzeitig dran bin, kann man natürlich auch, also wir unterstützen ja da letztendlich auch. Ohne einen Steuerberater wird es nicht gehen, den werden wir auf jeden Fall im Boot brauchen, aber dann kann man durchaus auch mal das Erstgespräch noch auf der grünen Wiese führen. Nur wenn es dann wirklich zu dem konkreten Finanzierungswunsch kommt, den wiederum kann ich ja letztendlich nur ermitteln, also die Finanzierungshöhe, wenn ich einen klaren Plan habe.
Ich habe ja einen Gesundheitspodcast, da frage ich meine Gäste immer, was sie tun, damit sie lange gesund bleiben. Mhm. Und dich würde ich jetzt gern fragen, was empfiehlst du Ärztinnen jetzt eigentlich, dass sie langfristig finanziell gesund bleiben?
Denen empfehle ich in erster Linie einen regelmäßigen Austausch.
Mit dir.
Mit mir am besten, ganz genau. Nee, einen regelmäßigen Austausch letztendlich mit den Spezialisten. Einfach gerade am Anfang eher vorsichtig planen. Das ist ein Tipp, den ich jedem geben würde, nicht nur dem Arzt als Unternehmer. Einfach erstmal vorsichtig planen und lieber dann größer werden, als von Anfang an immer zu groß planen und sich zu große Ziele auch setzen.
Weil es eben auch Phasen gibt, wo man vielleicht weniger arbeiten kann, richtig, weil man gesundheitlich beeinträchtigt
ist. Man muss natürlich auch Eventualitäten einplanen. Mhm. Habe ich dann auch mein Gehalt zum Beispiel irgendwo berücksichtigt? Mhm. Keiner will vom Lebensstandard runtersteigen. Auch hier stellen wir oft fest, dass sehr viel geplant ist, aber man selber sein eigenes Wunschgehalt vergessen hat, ist eben auch eingeplant. Da ist für mich das Thema Versicherungen auch ein wesentlicher Faktor. Was ist, wenn es mir selber nicht gut geht? Was ist, wenn der Businessplan so nicht aufgeht? Komme ich dann nach kürzester Zeit schon in eine finanzielle Schieflage? Und wenn ich dann natürlich eher sorgfältig oder eher zurückhaltend plane, dann ist natürlich der positive Effekt auf jeden Fall ein anderer, als wenn ich vom ersten Tag an unter massivem Druck stehe.
Marcel, ich sage herzlichen Dank. Es war ein spannender Einblick und ich freue mich schon wieder auf unser nächstes Interview.
Danke für die Einladung, Steffi. Danke.
Danke.